Verbunden bin ich jetzt mit Dr. Olaf Deutschbein, Sprecher des Ministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz BMZ, Dr. Gerd Müller von der CSU. Schönen guten Tag, Herr Deutschbein, und schönen Dank für Ihre Zeit.
Ja, schönen Gruß aus Berlin.
Herr Minister Müller hat vor einiger Zeit mal gesagt, dass die Pandemie nur global erfolgreich bekämpft und besiegt werden kann. Wie stellt er sich denn vor? Was muss dafür passieren und wie ist der Beitrag Deutschlands und des BMZ dazu?
Was der Minister Müller sagen will, ist, wir werden diese Pandemie nur global besiegen und nicht allein in Deutschland. Natürlich ist es toll, dass bei uns die Impfungen losgehen. Wir warten alle darauf. Aber das Virus mutiert weiter. Und wir werden diese Pandemie deswegen auch nur besiegen, wenn überall auf der Welt die Menschen geimpft werden. Und mit jedem Tag, wo Impfungen in Entwicklungsländern nicht stattfinden, steigt natürlich auch die Gefahr, dass das Virus weiter mutiert, zurückkommt in dem Flieger oder mit einer Warenlieferung und dann auch wieder in Deutschland eine neue Welle auslöst. Und deswegen ist für ihn wichtig, aber auch, sag mal, auch in unserem eigenen Interesse, dass wir jetzt ganz schnell auch eine globale Impfkampagne starten. Und wie sind da die Zahlen? 75% der Impfungen sind in ein paar wenigen Ländern, USA, China, UK und der EU. Und in den armen Ländern finden gerade mal 1-2% der Impfungen statt. Und hier müssen wir auf die Tube drücken, dass auch in diesen Ländern geimpft werden, um uns letztlich auch selber zu schützen.
Genau, in dem Sinne hat ja die WTO auf Wunsch der USA die Initiative ergriffen und gefordert, Patente für Corona-Impfstoffe freizugeben, zumindest für eine gewisse Zeit, oder den Patentschutz auszusetzen, damit eben weltweit produziert werden kann. Die Bundesregierung und auch Minister Müller haben sich da erstmal dagegen ausgesprochen. Warum?
Stimmt, das klingt auf den ersten Blick wenig einleuchtend. Gebt doch die Patente frei und produziert Impfstoff schneller, billiger, sodass er verfügbar ist. Aber so funktioniert es leider nicht. Die Impfstoffe sind sehr anspruchsvoll. Also selbst bei Medikamenten ist die Patentfreigabe ein schwieriges Unterfangen, bei Impfstoffen nochmal. Und deutsche Impfstoffe sind auf mRNA-Basis. Das sind also wirklich hoch anspruchsvolle Prozesse. Das muss gekühlt werden bei minus 70 Grad beim BioNTech-Impfstoff etc. Man findet also nicht einfach mal ein Unternehmen, das das so kann und in 3 Wochen gibt es dann die Impfdose nach dem Motto, da hast du das Rezept und jetzt misch das mal schön zusammen und füll es in Fläschchen und fertig. So funktioniert das leider nicht. Deswegen hat er gesagt, ja, wir brauchen mehr Impfstoff, aber das Patent einfach zwangsweise freizugeben und auf den Markt zu hauen und irgendwer wird es dann schon nutzen und was herstellen, das funktioniert nicht. Und auch die Gefahr, dass dann ein Impfstoff kommt, der schlecht hergestellt wurde und dann, sagen wir mal, eine ganze Impfkampagne in Gefahr bringt, weil Menschen krank werden im schlimmsten Fall oder sterben, ist ja auch vorhanden. So, wie ist der Vorschlag dagegen? Wenn wir schnell impfen wollen, müssen wir woanders ansetzen. Das heißt, erstmal die Restriktion bei Exporten aufheben. Es gibt immer noch Länder, die verbieten den Export von überschüssigen Impfstoffen oder gar von Grundstoffen, damit man sie Impfstoffe herstellen kann. Zweitens, viele Länder haben sich mehr Impfdosen gesichert, als sie für ihre Bevölkerung brauchen. War ja klar, am Anfang dachten alle, wir müssen nehmen, was wir kriegen können, weil man weiß auch nicht, welcher Impfstoff am Ende funktioniert. Jetzt sieht man mittlerweile bis zum Herbst, wir brauchen gar nicht alle Impfdosen. Also diese Impfdosen jetzt auch, die überschüssig sind, schnell und gerecht zu verteilen, ist der schnellste Weg, auch überall in der Welt impfen zu können. Und drittens braucht man jetzt unbedingt auch Produktionsstandorte, die diese Patente auch umsetzen können, um neuen Impfstoff herzustellen. Davon gibt es gar nicht so viele in der Welt, schon gar nicht in Entwicklungsländern. Und diese Pharmaindustrie jetzt zu fördern, damit die Impfstoff herstellen kann, das ist jetzt, sage ich mal, der dritte Schritt, um zügig voranzukommen.
Und wird sich Deutschland und die EU an der Verteilung der dann eben zu viel jetzt bestellten und gelieferten Impfstoffe dann auch beteiligen? Gibt es da schon Planungen? Wissen Sie da was von?
Das wird immer wieder diskutiert. Frankreich hat das in Aussicht gestellt. Der Bundespräsident hat das ja auch schon mal gesagt. Wichtig ist, dass wir jetzt in Deutschland schnell so viele Menschen impfen, wie wir können. Aber sollte dann ab Herbst klar sein, da sind Impfdosen übrig, dann ist es eine Frage der Solidarität, diese nicht zu horten und noch zu hoffen, ich sage jetzt mal, den allerletzten Bummelanten auch noch zu impfen, sondern zu sagen, das geben wir jetzt in Regionen, wo Risikogruppen, Gesundheitspersonal eben auch in Entwicklungsländern dringend geimpft werden muss. Und damit helfen wir, die Pandemie global zu besiegen, viel effizienter. Also die Zeichen sind da und im Herbst muss auch gehandelt werden.
Da gibt es auch positive Signale aus dem Ministerium, dass dann die Verteilung neu geregelt wird.
Geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Jeden dritten Sonntag im Monat auf
Radio Frei.
Stark und ich bin
frei. Das Coronavirus ist ja von Wildtieren auf den Menschen übergesprungen. Was bedeuten diese gemachten Erfahrungen auf unser Verhältnis zur Globalisierung und die damit verbundenen Zusammenhänge?
Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten ja jetzt hauptsächlich daran, die Symptome zu bekämpfen, also die Pandemie. Wenig Diskussion jetzt noch, wie kam es eigentlich dazu? Sie haben es erwähnt, der Virus ist höchstwahrscheinlich von einem Wildtier übertragen worden auf die Menschen. Die Viren haben immer stärker, oder sagen wir es andersrum, Viren leben bei Wildtieren in einer Symbiose. Und je stärker der Mensch Regenwald abholzt, Wildtiere ausrottet, müssen sich die Viren einen neuen Wirt suchen. Und das sind halt immer häufiger Menschen. Und ein Virus, der bei einem Tier vergleichsweise harmlos ist, die leben da seit tausenden Jahren zusammen, löst bei Menschen eine schwere Infektionskrankheit aus. Das ist bei Ebola passiert, das ist bei Zika passiert, das ist jetzt bei Covid passiert. 75% aller neu auftretenden Infektionskrankheiten haben solchen Ursprung bei der Übertragung von einem Tier. Und Experten schätzen, dass es 40 oder ein paar Dutzend zumindest weitere solcher Viren gibt, die Pandemiepotenzial haben. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir dieses Risiko verringern, weil sonst wird die nächste Pandemie um den Erdball fegen. Und ich weiß nicht, wie oft sich die Menschheit solche großen Rettungsaktionen leisten kann. Und die Gefahr, dass der nächste noch schwerwiegendere Konsequenzen hat, besteht ja auch. Das heißt also, eine Konsequenz aus der Krise muss sein, Naturschutz, Waldschutz, diese Dinge ernst zu nehmen, weil gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten, und wollen wir unsere Gesundheit künftig schützen, dann müssen wir eben auch dafür sorgen, dass eben Naturgebiete intakt bleiben und der Mensch nicht noch in jeden letzten Winkel unberührte Natur eintritt, Tiere auf Wildtiermärkten in Käfige pfercht, daneben sind dann Haustiere, die Viren übertragen sich und wir haben dann die nächste Pandemie. Also Umweltschutz ist Gesundheitsschutz für uns alle.
Nun hoffen wir, dass die Pandemie dann demnächst irgendwann mal in Deutschland erst vorbei ist und dann irgendwann auch weltweit oder zumindest nicht mehr so gefährlich. Was wird denn anders sein auf der Welt nach der Pandemie? Vielleicht insbesondere in Bezug auf die Entwicklungszusammenarbeit. Was lernen wir daraus? Was gibt uns das mit, was da jetzt passiert ist im letzten Jahr?
Die Pandemie ist eine furchtbare Gesundheitskrise bei uns in Deutschland, überall auf der Welt. Aber in vielen Ländern hat sie noch eine viel dramatischere Folgekrise ausgelöst. Hunger, Wirtschaftseinbruch. Das merken wir ja auch bei uns. Viele Selbstständige kämpfen ums Überleben. Der Einzelhandel, dem geht es nicht gut. Und diese Problemlage ist in Entwicklungsländern noch um ein Vielfaches dramatischer. Ich möchte mal ein paar Zahlen nennen. Allein in Afrika haben 300 Millionen Menschen ihren Job verloren. Das waren Menschen, die ohnehin nichts auf dem Sparkonto hatten. Da gibt es kein Hartz IV, keine Grundsicherung. Die stehen vor dem Nichts durch Corona. 130 Millionen Menschen, und das ist Bevölkerung von Deutschland, Österreich, Schweiz zusammen, die rutschen in extremer Armut und Hunger ab. Das heißt, die haben weniger als $2 am Tag zum Überleben für die Familie. Hunderte Millionen Kinder gehen nicht in die Schule, verlieren ihre einzige warme Mahlzeit. Und die, die nicht in die Schule gehen, viele von denen kommen auch nicht wieder, weil die Eltern durch eben Jobverlust das Schulgeld nicht mehr aufbringen können oder den Weg zur Schule finanzieren können. Also das haut viele Länder um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte in der Entwicklung zurück. Und das ist dramatisch, weil wir waren eigentlich auf einem guten Weg. Hunger halbiert, Armut halbiert. Die Einschulungsquoten sind sehr nach oben gegangen. Und da hat die Entwicklungspolitik natürlich jetzt eine Aufgabe, dass wir diesen Abwärtstrend schnell stoppen und nach Corona auch in den Wiederaufbau kommen. Und nenne mal ein Schlagwort, der muss natürlich auch grün sein, Green Recovery, ja, indem man nämlich gleich auch schauen, in welche Industrien investiert man dann neu. Das müssen erneuerbare Energien sein, weil neben Corona und der Pandemie bleibt der Klimaschutz die große Überlebensfrage für die Menschheit, und der müssen wir uns auch in der Entwicklungspolitik in den nächsten Jahren noch stärker stellen.
Jetzt haben Sie angedeutet, dass in Deutschland eben auch viele unter den Folgen der Pandemie leiden, besonders in wirtschaftlicher Hinsicht. Und da wird ja eine Menge Geld reingepumpt, das aber gerade häufig über Schulden finanziert wird. Besteht da nicht die Gefahr, dass dann irgendwann in nächster Zeit viel gespart werden muss und dass da eventuell gerade sowas wie Entwicklungszusammenarbeit, weil es ja nicht ganz so wichtig ist und irgendwie nicht uns betrifft, darunter leidet. Also glauben Sie, dass der von Ihnen angesprochene Aufbau dann auch wirklich finanziert wird?
Leider ist der Trend immer da. Die Europäische Union engagiert sich auch weltweit und hat die Mittel für Entwicklung für die nächsten 7 Jahre gekürzt. Das klingt natürlich, wenn man für so ein Ministerium arbeitet, immer so, muss er ja sagen, ist aber so, es ist kurzsichtig. Weil, was machen die Menschen? Viele können sich an das Jahr 2015 erinnern, als Menschen aus lauter Verzweiflung, weil die Nahrungsmittelrationen gekürzt wurden, weil sie festgestellt haben, ich kann meine Kinder hier im Krisenbogen um Syrien nicht mehr in die Schule bringen, ich habe kein Geld mehr auf dem Konto, jetzt wird mir auch noch die Nahrungsmittelration gekürzt. Was soll ich denn machen? Ich mache mich auf die Flucht. Und das war dramatisch. Und wenn wir jetzt die Zahlen sehen, die sich aufbauen infolge der Corona-Krise, dann muss man eben auch weitsichtig sagen, lasst uns doch helfen, dass die Menschen da, wo sie zu Hause sind und wo sie auch leben wollen, eine Perspektive haben, auch nach Corona. Das ist in aller Interesse. Es ist humanitär für die Menschen das Beste, das wollen sie. Es ist aber auch in unserem Interesse, dass es hier nicht zu unkontrollierten Flüchtlingsbewegungen kommt. Insofern kann ich nur hoffen, dass diese Einsicht sich auch in den nächsten Jahren durchsetzt.
Mit dem Appell an die Kollegen in anderen Ministerien bedanke ich mich bei Herrn Dr. Deutschbein, dem Sprecher des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei der weiteren Arbeit.
Dankeschön. Schönen Gruß nach Erfurt.